So, herzlich willkommen zur Episode 42 des Knowledge on Air Podcast. Grüß dich, Ulrich.
Hallo, Simon.
Wir haben gerade mit Schrecken festgestellt, die letzte Episode ist schon aus dem Dezember 2023. Also wir haben jetzt über ein Jahr nicht gepodcastet.
Eineinhalb, würde ich mal sagen.
Eineinhalb Jahre.
Wie
die Zeit vergeht. Aber wir treffen uns heute mal wieder hier in Nürnberg und haben uns gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, um mal wieder zu sprechen. Gibt es denn irgendwie Highlights bei dir, irgendwas, was sich getan hat in dem Jahr, was du berichten magst?
Also grundsätzlich finde ich es halt erstaunlich, dass jetzt tatsächlich wieder das Thema Wissensweitergabe wieder an Fahrt aufnimmt. Erstaunlich, eigentlich ist es nicht erstaunlich, aber erstaunlich halt doch wieder, weil es jetzt nicht das erste Mal ist. Mhm. Und es in den letzten, ich würde mal fast sagen, 20 Jahren immer wieder mal so hochgekommen ist, aber dann auch wieder so abgeflaut ist. Und jetzt, also ich habe da nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass man es jemals ernst nimmt, muss ich langsam sagen. Aber ich glaube, es liegt jetzt halt wirklich dran, dass es jetzt so offensichtlich ist, dass diese Babyboomer halt jetzt wirklich bald weg sind. Ne? Du konntest vor 20 Jahren sagen, ja, das ist noch in ferner Zukunft. Und dann hat man es wieder mal so zwar aufgegriffen und dann war halt wieder andere Sachen wichtiger. Und jetzt wird es halt wirklich eng. Und das finde ich halt schon sehr erstaunlich, dass das jetzt wirklich und auch von der Ernsthaftigkeit, was ich so beobachten kann, was ich so mitkriege. Ne? Ich habe jetzt natürlich auch nicht den globalen Überblick über alles, aber was ich so mitkriege, dass da so eine wieder höhere Ernsthaftigkeit auch da ist, die da vielleicht auch mit gewissen, ich will jetzt nicht sagen Ängsten verbunden ist, aber doch Sorgen ist vielleicht der richtige Begriff.
Ja.
Ja? Dass es da Sorgen gibt, die einfach darin begründet sind, dass dann wirklich bestimmte Erkenntnisse, bestimmte Erfahrungen am Tag X in 3, 4, 5, in 8 Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dass das auch erkannt wurde, wie dramatisch das dann für die jeweilige Organisation werden kann.
Und die Zahlen, die im Raum stehen, sind ja schon so zweistellige Millionenanzahl bis Mitte der 30er Jahre, ja, ja. Ne? Also 20, 30er Jahre. Vielleicht ist das jetzt auch nah genug dran, dass es dann mal handlungsleitend wird.
Ja. Ich glaube, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo das Thema nicht mehr so völlig wegsackt, sondern jetzt bleibt es schon im Bewusstsein, weil der Schmerz einfach zu groß ist. Es ist halt insofern schade, weil man, wenn man es früher angegangen wäre, wäre es entspannter gewesen. Aber auf der anderen Seite, und dann können wir vielleicht sogar schon fast überleiten zu unserem Thema, aber du, das sollst natürlich auch noch deine Highlights sagen, aber vielleicht kann diese verlorene Zeit so ein bisschen aufgefangen werden durch die Anwendung einer bestimmten Sache, einer bestimmten Technologie, der man ja gar nicht mehr entrinnen kann, wenn man überhaupt irgendwie die Nachrichten anmacht oder irgendeine Zeitung aufschlägt oder im Internet sich ein YouTube-Video anschaut, was in irgendeiner Form was mit Wirtschaft zu tun hat.
So ist es ja.
Ja.
Also man kann schon sagen, dass die letzten 2 Jahre bei uns jetzt eigentlich sehr stark von KI, künstlicher Intelligenz, speziell generativer KI geprägt waren. Ich finde, das hat auch es hat schneller gewirkt, es war schneller da als so das Internet in Airquotes, ne? Das hat sich ja mehr so langsam reingeschlichen. Ja. Und auch, was man so oft zitiert, so diesen iPhone-Moment, ne? So man hat das erste Mal ein Smartphone in der Hand und fängt an, sich Apps runterzuladen und so. Auch das ist insgesamt langsamer gegangen. Also von ChatGPT taucht auf in der ersten Version, Ende 22.
Genau.
Ging das doch sehr, sehr rasant.
Ja.
Und ich hatte früher immer so eine Geschichte für Technik im Wissensmanagement, wo ich gesagt habe, irgendeine Technologie, die im Internet auftaucht, braucht 10 Jahre, bis sie auch im Intranet aufschlägt. Ne, so typische Beispiele, Ende der 90er hatte man Wikis, 2007, 2008 war auf der NoTech damals die Wiki-Welle, ist das doch jetzt viel schneller gegangen.
Genau.
Also nicht instantan, ne, aber wir haben zu den Benchlearning-Projekten gemerkt, dass es war erst so eine Wild-West-Zeit, wo jeder irgendwie sich bei ChatGPT und Gemini und wo auch immer angemeldet hat und jetzt halt viele Firmen intern entweder eigene KI-Plattformen haben oder irgendwie sowas wie Copilot oder ChatGPT Enterprise lizenzieren, wo ich jetzt noch nicht sagen würde, das ist so wie Word oder PowerPoint, das hat jeder auf seinem Arbeitsplatz, aber man steht doch relativ kurz davor, dass es so ist. Und da merkt man durchaus, dass das viel umkrempelt und ich glaube auch viel noch gar nicht so bewusst ist, wie tiefschürfend es die Arbeitswelt umkrempeln wird. Und deswegen haben wir uns ja für heute mal vorgenommen, einfach mal so einzusteigen entlang des probstischen Bausteinmodells, mal zu sagen, wir gehen das mal durch und tun mal so aus unserer Perspektive reflektieren, welchen Einfluss sozusagen KI auf die jeweiligen Wissensprozesse hat. Und weil ich es heute früh gehört habe, da war nämlich der Roland Berger, das ist so eins meiner Idole, der war beim Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Und man könnte jetzt auch sagen, der Zug ist eigentlich abgefahren. Ne? Die großen Sprachmodelle und Rechenzentren sind entweder in den USA, China ist gerade am Aufholen. Bei uns ist, glaube ich, in Jülich jetzt das erste High-Performance-Rechenzentrum im Entstehen oder gerade so eingeweicht. Also man könnte sagen, der Zug ist abgefahren. Aber ich finde, Roland Berger hat eine ganz spannende Perspektive, warum er glaubt, dass das für uns, auch wenn wir jetzt nicht die Erfinder der großen Sprachmodelle sind, trotzdem hochrelevant ist. Und das will ich jetzt einfach mal kurz einspielen.
Haben Sie schon mal ChatGPT benutzt?
Ja. Ja, doch, ist ja ganz spannend, was sich da alles tut. Aber ich meine, noch interessanter ist, weil ich glaube, dass Deutschland und Europa in der künstlichen Intelligenz nicht mehr Weltmarktführer wird, sondern dass eher bei hier auf USA und China beschränkt wird. Aber ich glaube, wir können noch Weltmarktführer werden in der Prozessoptimierung durch KI. Und zwar deswegen, weil wir diese große Industrialisierung noch haben und natürlich der Produktivitätsfortschritt durch KI, durch Digitalisierung getrieben wird. Und wir diese große, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, drei Industrien haben, die weltweit gebraucht werden, die auch weltweit produzieren.
Genau, also ich finde, da hat er schon einen Punkt, weil so ähnlich wie wir mal jetzt sagen könnte, wir haben ja in Deutschland auch das Internet verschlafen, ne, ist sozusagen die Ausstattung von unseren Maschinen, unseren Fahrzeugen, also das, womit wir volkswirtschaftlich unser Geld verdienen, mit Internet, Stichwort Internet der Dinge, autonomes Fahren, das ist eigentlich das, was für uns jetzt, glaube ich, kritisch ist. Ne? Nicht so sehr, ob wir jetzt das nächste GPT erfinden.
Ja.
Und da sollte man, glaube ich, möglichst schnell irgendwie einen Einstieg finden. Genau. Also da würde ich sagen, machen wir so den Modus, wir machen hinterher so einen kleinen Ort auf, wo man diskutieren kann unter dem Podcast, ne, wo natürlich jeder auch seine Meinungen beitragen kann. Und wenn wir uns das Bausteinmodell von dem Probst schnappen, ne, dann fängt es ja an mit den Wissenszielen. Und da könnte ich mal eine kleine Story reinbringen. Ich hatte dieses Jahr auf der LernOS Convention in der im Eröffnungsvortrag einer KI beigebracht, die Future Backwards Methode zu verwenden und mit mir sozusagen durchzuspielen, wo stehe ich heute, wo komme ich her, was wird die Zukunft mir bringen und was muss ich dafür lernen. Und ich merke, so ähnlich wie ich es immer merke, wenn man mit Leuten zusammen agiert, bin ich immer besser, als wenn ich irgendwas alleine mir überlege, ne, dass da so eine KI eine ähnliche Sparringspartnerrolle oder Companion-Rolle spielen kann, wie das ein Mensch tut. Mit dem Unterschied nochmal, dass dadurch, dass er da in Anführungszeichen das gesamte Weltwissen oder der Ausschnitt, der im Internet irgendwie dokumentiert ist, komprimiert ist, das Sprachmodell natürlich noch viel mehr Überblicksinformationen hat, als jeder einzelne Mensch, mit dem ich da sitzen könnte. Und das finde ich schon irre, wie, also in so VR-Welten sagt man Immersion, wie schnell man das Gefühl hat, man ist in der Welt, ne? So wie schnell man bei so einem Sprachmodell das Gefühl hat, da spreche ich jetzt mit einem Menschen, so wie der ELISA-Test, ne? Und diese Blackbox, wo ich sage, ich chatte mit einem System und muss rausfinden, ist es ein Mensch oder nicht. Ne? Also das finde ich jetzt so im Formulieren von Zielen und Wissenszielen ist das ein super Sparringspartner. Hast du Gedanken zu dem Baustein Wissensziele?
In so einer Situation, wie du sie geschildert hast, kann ich mir das vorstellen. Wobei auch da, das ist das, was ich halt jetzt auch schon selber erlebt habe oder auch wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, schon immer wieder auch so bestätigt bekommen habe, es ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, es hängt davon ab, was die Grundlage ist davon, ne? Das ist, glaube ich, ganz generell bei dem Thema künstliche Intelligenz eben zu beachten. Man muss wissen, auf welcher Basis das Ganze eigentlich stattfindet, ja, was ist weil wenn da bestimmte Dinge fehlen, ja, dann kann das auch völlig in die Irre leiten. Ja. Und gerade wenn es um Ziele geht, ne, da geht es ja darum, die richtige Orientierung für eine Organisation zu finden oder die festzulegen, weil Ziele sollen dich ja wohin führen. Und da ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wenn man da KI verwendet, dass man sich im Vorfeld halt wirklich darüber Gedanken macht, wie stark an der Stelle dieser Input, der da zur Verfügung gestellt wird, das beeinflusst und dass man wichtige Dinge nicht verpasst oder verpasst ist der falsche Ausdruck, dass man wichtige Dinge nicht weglässt und ignoriert, sondern die müssen damit eingespeist werden, damit dann hinten was Hilfreiches bei rauskommt.
Ja. Und das ist ja insbesondere bei diesen Frontline-Modellen, also den großen, besonders guten Modellen wie GPT oder wie Claude oder Gemini, so dass das so Closed-Modelle sind, wo ja nicht transparent ist, auf was die trainiert worden sind. Ne? Man weiß so grob, da ist immer ein Anteil Reddit-Diskussionsplattform und Wikipedia. Ne? Und allein wenn man diese Quellen, die sozusagen da mutmaßlich drinstecken, sieht und weiß, wer so im Internet aktiv ist, ne, dann ist das ja schon so ein erste Welt, weiße Männer, Bias, der da irgendwie ganz automatisch reinkommt.
Zum Beispiel.
Ja, und das muss man natürlich immer mit berücksichtigen.
Ja. Also wie gesagt, das ist ein generelles Thema für mich im Hinblick auf KI, dass man immer sich vergegenwärtigt, was kommt da hinten rein und dass man dann auch bei dem, was rauskommt, je nachdem, wie das gestrickt ist, auch da nochmal sich das genauer anschaut, also dass man da auch wieder Brainpower braucht und nicht nur Rechenleistung.
Ja.
Diesbezüglich hat mich eigentlich der Andreas Kemperlier, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der inzwischen Professor in Auckland ist, mal wirklich da nochmal drauf hingewiesen, weil der sich da halt auch schon mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt, schon seit, glaube ich, auch inzwischen 10 Jahren. Und hat auch mal bei Blue Yonder gearbeitet, bevor er nach Neuseeland ist.
Im Podcast schon mal erwähnt, ne?
Kann sein, ja, genau. Ja. Und der hat es nochmal betont, dass es immer so eine Mischung braucht. Also man sollte nicht der KI alles komplett überlassen, sondern es muss eine Interaktion zwischen Spezialisten, Fachleuten auf dem jeweiligen Gebiet geben in Verbindung mit der KI.
Ja.
Dann kann das aber wirklich sehr hilfreich sein. Und wie gesagt, ich kann mir das wenn es jetzt um Wissensziele geht, wobei ich immer mit dem Begriff so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, aber okay, wenn es um Wissensziele geht, unter den gerade genannten Voraussetzungen, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Das eins meiner Lieblingsbücher zu KI ist Co-Intelligence, Working and Living with AI von dem Ethan Mollick. Und da ist halt auf der einen Seite, da hat so 4 Prinzipien rausgearbeitet. Eines ist always put AI at the table. Also das heißt, bei allem, was man macht, einfach mal so wie jetzt ein Sparringspartner KI mit einbinden und mal schauen, was rauskommt. Aber ein Prinzip ist auch human in the loop. Also sozusagen immer so dieses kritische Denken, hinterfragen, stimmt es, was rauskommt, hat es eine Färbung, brauche ich das? Ne? Und was ich da so ein bisschen als Trend jetzt auch im Moment sehe, ist, man geht so über langsam von jeder hat seine eigene KI und chattet mit der, so ein bisschen wie so ein persönlicher Assistent. Da gibt es so Schlagworte Teaming with AI. Also es werden halt einfach KI-Chatbots oder Agenten Teile von Teams. Ne? Und dann hat man automatisch, wie ein Team kann ja auch nicht einfach einer sagen, so machen wir es, ne? Sondern das ist immer ein Diskussionsprozess, irgendwas rauszufinden. Ne? Also ich glaube nicht dran, dass jetzt irgendwie mal ein Wissensziel-Vereinbarungs-Chatbot hat, der in Zukunft uns die einfach vorgibt, sondern es kann halt eine Unterstützung einfach sein, ne? An bestimmten Stellen.
Ja.
Dann springen wir mal einen Baustein weiter. Der nächste Baustein ist die Wissensidentifikation. Da habe ich so 2 Hauptpunkte, die mir im Kopf kommen. Das eine ist, dass eine KI sehr gut im Roleplay ist. Also man kann die sehr schön in eine bestimmte Rolle bringen. Und was ich sehr oft mache, ist irgendwie zu schildern, was ich für ein Problem und für eine Fragestellung habe. Und dann sage ich, schlüpf mal hintereinander in die Rollen von Peter Drucker und Sigmund Freud und Helmut Wilke. Also man bringt so Management und Psychologie und Soziologie zusammen. Führe ein Streitgespräch und entwickle Ideen, wie ich das lösen könnte, bewerte die dann kritisch und gib mir irgendwie einen Vorschlag, was ich machen soll. Ne, und da kommst du halt auf, man hat ja immer so ein bisschen so Scheuklappen, ne? Also wenn einer BWLer ist oder wie er Ingenieur ist, hast du ja so bestimmte, Leif Edmondson sagt immer, du hast irgendwie gelernt zu denken, in den Schienen läufst du und dann kommst du mit jemandem in Berührung aus einer ganz anderen Disziplin und sagst, okay, so kann man das ja auch sehen. Und da bin ich schon ganz oft auf Sachen gestolpert, wo ich sage, das war mir eigentlich überhaupt noch nicht bewusst. Und das zweite ist, Es gibt ja diese Reasoning-Modelle oder Research-Agenten, ne, die einfach jetzt nicht nur, du schreibst was in den Chat und kriegst eine Antwort, sondern du kannst die losschicken. Die können dann Internetrecherchen durchführen, können die miteinander vergleichen und so weiter. Und das ist natürlich super für Identifikation. Also wenn du sagst, was sind für Wissensmanagement relevante Veranstaltungen in Deutschland oder was haben die DAX 30 in den letzten 10 Jahren über Wissensmanagement in ihren Geschäftsberichten geschrieben? Natürlich kann ich mich hinsetzen und DAX 30 in der Wikipedia durchklicken und mir Geschäftsberichte runterladen. Mhm. Aber das kann natürlich so ein Research-Agent viel, viel effizienter machen, als ich das tun kann.
Ja.
Und dann kann ich dem auch sagen, 3 Monate später, mach das mal nochmal und dann holt er sich die einfach wieder. Ne? Also typische Sachen, wo man vielleicht früher einen Werkstudent losgeschickt hätte oder eine Studentin. Genau, also das ist so, das sind so vielleicht 2 Stories aus meiner Praxis. Also wie du den Identifikationsblock
einschätzt. Bei mir ist halt so, ist auch wieder so eine Frage, das treibt mich ja schon seit 20, 25, vielleicht sogar schon seit 30 Jahren um. Was versteht man jetzt da wirklich unter Wissensidentifikation? Ne? Also so wie du es jetzt geschildert hast, so Kennzahlen zusammensuchen. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ich tue mir da ein bisschen schwer, wenn es um so Faktensammeln geht, das als Wissen zu werten.
Du kannst auch mit Ansprechpartnern machen. Kannst auch sagen, welche Menschen gibt es bei den Firmen oder sowas.
Also das zum einen, für mich ist eher nochmal ein ganz anderer Aspekt interessant, nämlich Kompetenzträgerinnen und Träger zu identifizieren. Mhm. Ja, wo ist jemand, der spezielles Know-how hat? Also alles das, was einen Menschen mit seinem Erfahrungshintergrund, mit seiner Expertise, die er sich durch Arbeit erworben hat, mit dem, was er gelernt hat, seinen Überzeugungen und Werten, die er hat, weil das spielt alles aus meiner Sicht bei der Nutzung von Wissen eine große Rolle. Bin ich wieder bei meinen 7 Maximen. Und das herauszufinden, das halte ich für eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wir da gefühlt, ehrlich gesagt, in vielen Fällen doch immer noch ziemlich im Blindflug sind. Ja, und wenn da KI helfen könnte, ja, solche Menschen zu highlighten, ist das der richtige Begriff? Ich weiß es nicht.
Ja, zu identifizieren,
ja. Also diese eher zurückhaltenden Menschen. Also ich gehe jetzt halt mal ganz anders an das Thema ran. Ja, für mich, ich merke so, dass das die Introvertierten, also da doch Gefahr laufen in einer Welt, in der es immer mehr darum geht, sich selbst darzustellen, unter die Räder kommen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr, wann das war, das ist schon über ein Jahr her, ich habe irgendwo mal, ich glaube, der Artikel oder das Buch nannte sich Lob den Introvertierten, bilde ich mir ein, also so sinngemäß zumindest, ja. Und dann wurde das auch so ein bisschen erläutert, warum das eigentlich so wichtig ist, auch diesen Typus Mensch zu haben und nicht nur so selbstdarstellende Personen in einer Organisation zu haben. Und ich sehe einfach aufgrund dessen, was so in der Welt gegenwärtig passiert, die Gefahr, dass die völlig unter die Räder kommen. Und da sehe ich eine Riesenchance, wenn man das hinbekäme, mit entsprechenden Lösungen, diese Menschen, die sich vielleicht einfach nicht trauen, ja, sich damit daran zu beteiligen an diesen Show-Einlagen, da es eben so ist, dass durch in Anführungsstrichen fremde Unterstützung durch eben künstliche Intelligenz diese Menschen, dass da Aufmerksamkeit, dass das Spotlight auf die gelenkt wird. Ja, weil ich glaube, dass wir Gefahr laufen, immer mehr dieses Potenzial dieser Menschen in einer Zeit, in der wir halt uns jetzt bewegen, wo es immer mehr um diese Selbstdarstellung geht, immer weniger ausschöpfen.
Da hätte ich auch noch eine schöne Verbindung zu einer recht klassischen Wissensmanagement-Methode, dem Yellow Paging oder Expertise Location,
genau,
wie man das genannt hat früher, ne? Wo man ja versucht hat, so ähnlich wie beim Telefonbuch, mehr oder weniger manuell so eine Yellow Page quasi, ne? White Page ist das Telefonbuch, ich habe den Namen, kriege die Telefonnummer, Yellow Page ist, ich habe die Branche und kriege den Namen, ne?
Genau.
Und Wissensmanagement wäre das halt, ich habe das Wissensgebiet oder das Kompetenzfeld und kriege die Person dazu. Das war ja immer recht mühselig über, was weiß ich, das HR-System,
genau,
die Mitarbeitergespräche, das zu erheben. Oft wurde das dann gemacht, aber nie nachgeführt. Da kannst du jetzt mittlerweile sehr schön, wenn du, was weiß ich, so in Community-Plattform intern hast und ziehst dir mal den Diskussionsverlauf raus und analysierst es mit KI, dann stellst du fest, da gibt es irgendwie Leute, die fachliche Fragen, die da auftauchen, ganz oft beantworten, ganz im Stillen. Mhm. Ne? Auf einmal sagt er, super, danke, hat mein Problem gelöst. Aber das taucht nirgendwo auf einer Bühne auf oder genau. in einer Selbstdarstellung auf. Aber du hast so stille Experten und Expertinnen, die halt da im Hintergrund werkeln. Ne? Und
ja.
man könnte sich das jetzt so weit vorstellen, dass du sagst, da draus generierst du deine Yellow Pages, wo du dann nicht nur irgendwie so, wer hat im Mitarbeitergespräch am lautesten geschrien,
genau.
Ich bin Experte für XY,
ja, ja.
sondern wo du so Street Credibility hast, im Sinne von, da haben Leute wirklich gesagt, der hat mir geholfen in
genau.
dem Thema.
Genau, genau das ist
wie
es.
Wie bei LinkedIn dieses Bestätigen von Wissensgebieten.
Ja.
Und es geht so ein bisschen, es gab in der Brand 1, gab es mal, als die Wikis aufkamen, einen Artikel, der hieß Die gläserne Firma, weil man da ja auch ganz viel Informationen transparent gemacht hat. Und man könnte jetzt in so einer dystopischen Variante sozusagen den gläsernen Mitarbeiter sehen, ne, und sagen, so ein KI-basiertes Yellow-Paging funktioniert umso besser, wenn ich auch in dessen Notizbuch gucken kann, die Telefonate mithören kann, den E-Mail-Verkehr mitlesen kann. Ne, und da kommt man natürlich auch sofort in so eine Datenschutz-Debatte.
Wollte ich gerade sagen.
Will ich das vielleicht auch nicht haben.
Ja, ja. Wobei mir da ganz spontan einfällt, der Ansatz von dem Jürgen Oldix-Kerber.
Knowledge Mail.
Sanofi,
ne?
Genau.
Ja.
Sanofi Aventis, glaube ich, ne? Also das, was die da gemacht haben, ja, mit den Mechanismen, dass du das als Betroffener erstmal freigeben musst, dass es dir angeboten wird und dann musst du sagen, ja, zu diesen Dingen stehe ich und dann kann ich auch erstmal nur anonym angesprochen werden. Also, dass nicht klar ist, wer dahinter steckt. Du weißt, in der Organisation gibt es jemanden, der so ist, aber der kann selber darüber entscheiden, ob er das preisgibt, weil er zum Beispiel jetzt sagt hier, ich habe jetzt einfach keine Zeit, ich will mich da jetzt nicht noch völlig überfrachten mit entsprechender Zusatzarbeit. Das könnten so Lösungen sein. Und dann, das ist wieder das Tolle, ne? Dann, wenn man halt so drüber nachdenkt, für so Detailfragen, da gab es schon vor 15, 20 Jahren, gab es schon Ansätze, die funktioniert haben. Weil die waren damals alle mit Betriebsrat abgestimmt und Datenschutz und so, zumindest zu den damals geltenden Datenschutzrichtlinien und so, ja. Und das könnte tatsächlich genau so eine Lösung sein. Also für mich ist Identifikation primär wirklich der Mensch als Know-how-Träger, das Zentrale, und da hast du vollkommen recht, da reden wir quasi von Yellow Pages 5.0 oder keine Ahnung, wo wir da inzwischen sind. Das wäre so für mich der Ansatz.
Dann springen wir eins weiter zum Wissenserwerb. Ich hatte da auch im Probstbuch nochmal nachgelesen. Es gibt ja so Wissenserwerb in der Didaktik oder Pädagogik, ist ja, so wie ich es wahrgenommen habe, einfach ein anderer Begriff für Lernen.
Genau.
Bei Probst ist es aber wirklich eher dieses Erwerben im Sinne von Kaufen. Also die Beispiele, die er da drin hat, sind alle, was weiß ich, Meta kauft eine Firma ein, weil dort sind die Experten zum Thema XY drin.
Ja.
Oder ich kaufe Patente ein oder sowas. Mhm. Ne? Und wenn man es jetzt unter der Brille mal sieht, dann finde ich erstmal den spannenden Aspekt, dass du ja dadurch, dass du ein Sprachmodell verwendest, was du ja meist bezahlst bei den größeren irgendwann, dass du dir sozusagen eine komprimierte Version des dokumentierten Weltwissens einkaufst.
Mhm.
Ich erinnere das an die Jack Welch Biografie, Neutronen-Check, GE-Vorstand ehemaliger. Da gibt es ein Kapitel über eine sogenannte Boundary-Less-Initiative, hatten die mal in den 80ern. Und da ist quasi die Story, Jack Welch hat gesagt, es ist eigentlich egal, wer auf der Welt irgendeine gute Idee hat, Kunden, Wettbewerber, irgendein John Doe in der Gesellschaft, relevant ist, dass wir es bei GE für uns nutzen. So, und das mit dieser Boundaryless-Idee holst du dir jetzt quasi so eine komprimierte Variante von ganz viel, natürlich nur der Ausschnitt der dokumentierten Ideen und Informationen, nicht die, die noch in den Köpfen der Leute rumschwirren, erstmal in deine Organisation für einen relativ überschaubaren Preis. Und das wird, finde ich, ganz viel verändern. Also wo du dir ganz viel Wissen erwirbst und auch ganz viel Wissen über Bücher und Kurse und da stecken die ganzen YouTube-Videotranskripte drin, die du jetzt sprichwörtlich in der Hosentasche hast.
Also ich würde es als Erweiterung der Informationsbasis für mich sehen, ja, was sehr gut ist. Mir ist was anderes durch den Kopf gegangen, weil du jetzt halt auf diese Definition von Probst also fokussiert hast. Was aus meiner Sicht total spannend wäre, weil wir ja, also gerade wenn es jetzt ja darum geht, eine andere Firma zu kaufen und so weiter, also gerade jetzt mal, nehmen wir einfach mal so Übernahmethematik. Wir kennen ja die ganzen Beiträge über gescheiterte übernahmen, beziehungsweise es wird ja immer so erzählt, die Firma X kauft die Firma Z und dann wird alles noch besser und toller. Ja, und da gibt's dann immer irgendwelche Prognosen, wie das alles läuft, und in der Realität schaut es dann ganz anders aus. Und woran liegt das? Weil einfach es nicht matcht. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt gerade mal von wissensintensiven Unternehmungen sprechen, die sich gegenseitig kaufen, dann kann das eben eine dramatische Fehlinvestition werden. Ne? Mhm. Also ich habe noch in Erinnerung, das ist ja schon ewig lange her, dass IBM mal Sametime gekauft hat. Sametime war ja meine eigenständige Firma.
Auch so Chat-Client oder so.
Genau, gibt es glaube ich gar nicht mehr. Also zu der Zeit, wo ich bei PwC gearbeitet habe, da hatten wir Sametime, aber da war es glaube ich auch schon bei IBM. Wobei, da bin ich mal gar nicht so sicher. Also das kann sein, dass das war dann erst kurz danach. Das Interessante ist, und das ist schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wo es gestanden hat, aber also IBM hat Sametime gekauft. Und das Interessante ist, habe ich da eben mal gelesen, dass nach einem Dreivierteljahr war ein Großteil der Belegschaft der Leute, die da programmiert haben, waren weg. Weil die überhaupt nicht sich mit dieser IBM-Kultur identifizieren konnten. Ja. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe bei PwC, habe ich ja schon gesagt, gearbeitet, und wir sind ja, die Unternehmensberatung von PwC ist ja also PwC Consulting ist an IBM verkauft worden. Ja, weil damals die Strategie von IBM war, stark ins Beratungsgeschäft einzusteigen. Und also ich habe das ja live erlebt, wie die Leute bei IBM ticken. Ja, ich will das gar nicht bewerten, aber es war so anders, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass da Leute, wenn die was anderes gewohnt waren, sich da nicht wohlfühlen und nicht zu Hause fühlen. Und dann kommt halt noch was dazu, nämlich, dass die Leute haben ja wahrscheinlich mehr oder weniger alle im Silicon Valley gearbeitet und der Arbeitsmarkt dort ist einfach sehr arbeitnehmerfreundlich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Du hast halt Alternativen, ja, dass du dann sagst hier, also das gefällt mir hier nicht mehr so, dann gehe ich halt woanders hin, ja, und dass man, weil das sind ja so, Due Diligence machst du ja eigentlich immer nur mit Finanzkennzahlen, dass man in Zukunft auch noch so ein zusätzliches Element bei der Due Diligence dabei hat, wo du vielleicht auch in der Lage bist, diese Kulturen miteinander zu vergleichen, integrierbar ist eine entsprechende.
Das ist auch ein hohes Risiko, weil du hast die Firma gekauft, damit hast du die Markenrechte, die Patente und so weiter. Nur wenn dir halt hinterher sofort die Leute weglaufen, kannst du damit ja vielleicht nur bedingt was anfangen, weil das Wissen in den Köpfen ja relevant ist, wie du es einsetzen kannst oder nicht.
Also das sind Dinge, ich kenne da noch so einen Fall aus meiner Karlsruher Zeit, eine Karlsruher Firma, wo das nämlich genauso passiert ist. Die ist verkauft worden. Die Art und Weise, wie da mit dem Geschäftsführer umgegangen wurde, war sehr unfreundlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dem wurde ein Ultimatum gestellt, der muss innerhalb von so und vielen Stunden die Firma verlassen. Und die Leute, die da gearbeitet haben, fanden das so schlecht im Umgang, dass die nach 14 Tagen waren da fast nur noch die Sekretärinnen da. Ja. Und wie gesagt, das wäre so für mich beim Thema Erwerb nochmal so ein Aspekt, wo ich weiß nicht, wie man es realisieren kann, aber wo ich mir vorstellen kann, dass da künstliche Intelligenz helfen kann.
Na, mein nächster Baustein ist die Wissensentwicklung, also sozusagen Wissen weiterzuentwickeln, könnte Kaizen dazu sagen, halt irgendwie etwas neu machen. Und da finde ich auch, wenn man jetzt, was ich mal, hat ja selber für sich Checklisten, Leitfäden, Prozessbeschreibungen, wie auch immer, wie man Dinge tut, sozusagen da in regelmäßigen Abständen mal herzugehen und zu sagen, liebe KI, lieber Chatbot, schau mal an, das ist so, wie wir heute Wissensbewahrung machen oder wie wir Intranets aufbauen. Mhm. Unterzieht es mal einer kritischen Prüfung. Ist das eigentlich noch Stand der Technik, Stand der Wissenschaft, Stand des Weltwissens? Da kommen oft erstaunliche Sachen bei raus. Da muss man immer sagen, die Modelle haben ja immer so ein Knowledge-Cut-Off-Date. Mhm. Das liegt typischerweise so ein paar Monate bis ein halbes Jahr in der Vergangenheit. Also da ist man sozusagen nicht ganz am Stand der Wissenschaft. Aber natürlich ist man viel näher dran, weil man nicht ständig in den ganzen Wissensgebieten, in denen man selber unterwegs ist, immer überall den Stand der Forschung und der Praxis im Blick hat.
Ja.
Also das geht sehr gut, finde ich. Und auch dieses, wenn so Disruptionen passieren, so in der Zeit zu sweepen, also zu sagen, so haben wir das jetzt gemacht, in absehbarer Zeit gibt's in allen Firmen Chatbots und KI, wie könnten wir es denn dann machen? Ne? Oder auch, wie hätte man es vor 100 Jahren gemacht? Ne? Das ist auch was, wo man sehr schön mit so einer KI so Szenarien quasi durchspielen kann und dann, wenn man sagt, okay, das ist ein Szenario, das wünsche ich mir, zu sagen, okay, wie könnte jetzt ein Entwicklungspfad aussehen? Was muss ich lernen? Was muss ich anders machen, um von jetzt zu Zukunft zu kommen?
Genau, also Szenario ist da das Stichwort. Und also ich finde den Aspekt halt unter einem Aspekt, so wie du es jetzt geschildert hast, ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es ja schon in der Vergangenheit immer wieder so diese Frage war, was bringt es denn überhaupt, Wissensmanagement zu machen, professionelles? Ne? Jetzt immer noch die Frage, was man darunter versteht. Und dann macht man halt was und dann kommt hinten was bei raus und keiner kann sagen, wäre es ohne besser gelaufen oder schlechter. Mhm. Ja. Und ich habe, ich habe mit anderen Leuten immer wieder so drüber diskutiert, es wäre eigentlich so toll, wenn wir so parallele Universen gäbe, wo man mal die eine Variante durchspielen kann und mal die andere und dann da so reinspringen kann.
Bei Per Anhalter durch die Galaxis, wo wir quasi nur die Welten-Experimentierfeld der Mäuse ist.
Genau.
Ja.
Und wo ich mir, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wo man mit Hilfe von KI mal genau das durchspielen könnte. Mhm. Und das Interessante ist ja dann, wenn du dann diesen Unterschied siehst, was ist jetzt anders, also was im Positiven oder auch im Negativen, selbst wenn es, also vielleicht wird ja auch mal was negativ, wenn man es mit Wissensmanagement macht, dann muss man halt natürlich tiefer schürfen und rauskriegen, woran hat denn das jetzt gelegen, ja. Was für ein Mechanismus steckt dahinter, das muss man dann hinterfragen. Und da kommt man also wahnsinnig viel auch bei Lernen, ja. Und unter dem Aspekt finde ich das halt total spannend, ja, weil da möglicherweise auch dir dann auf der anderen Seite Möglichkeiten sich erschließen, die Wissensmanagement-Aktivitäten, die immer so kritisiert werden, halt auch besser zu verargumentieren.
Ja.
Ja, wenn du dann diese zwei Szenarien nebeneinander legst, die man da rausarbeitet. Also da ChatGPT zum Beispiel als Sparringspartner zu haben oder welche KI auch immer, um das besser herauszuarbeiten und zu verargumentieren vor allen Dingen. Du musst ja immer zu Entscheidern gehen und das verargumentieren und das dann damit rausarbeiten zu können und auch sagen zu können, wir haben das mal ausprobiert, wenn wir an der Stellschraube drehen, dann passiert das und das und deswegen ist das nicht gut. Ja.
Das ist übrigens auch noch ein Punkt, da kommen wir jetzt vielleicht auch dann, kommen wir zum Wissen verteilen, vielleicht fast zum Übergang. So eine KI, so ein Sprachmodell ist sehr gut darin, die gleichen Inhalte, die gleichen Botschaften für ganz verschiedene Zielgruppen aufzubereiten. Also was ich mal super finde, so als Einstieg ist ein Experiment zu sagen, erklär mir mal die Quantenmechanik, so als ob ich ein 14-Jähriger bin. So, und eins meiner Lieblingsbücher im Innovationsmanagement heißt In Search of Innovation, The Book for Children and Leadership Executives. Und die Botschaft ist quasi, man muss quasi fürs Top-Management ein komplexes Thema genauso einfach aufbereiten, wie man es für Kinder aufbereitet. Ne? Einfache Botschaften, wenig Spiegelstriche. Ne? Und jetzt ans Wissensmanagement gedacht. Wir hatten ja mal so eine Doppel-Episode, wo wir aus der ISO 30401 die Adjacent Disciplines, also wer ist so benachbarte Disziplin, da kann man ziemlich gut sagen, das ist, was wir im Wissensmanagement machen wollen. Formuliert mir das mal so als Botschaften an.
Ja.
Das Top-Management, den Personalvorstand, den Betriebsrat, die Mitarbeiter am Fließband, die HR-Menschen.
Ja.
Ne? Was man selber gar nicht kann, weil man nicht in deren Rolle steckt. Ne? Aber diese Botschaft umzumodeln und damit das Wissen über Wissensmanagement zu transferieren an andere, die einen ganz anderen Hintergrund haben, ist auch was, was super funktioniert mit so Modellen.
Ja.
Genau, vielleicht der Baustein Wissensverteilung noch, das ist bei Probst, ist ja das FAIR bewusst in Klammern geschrieben, ne? Weil die Verteilung denkt man sofort an Dokumente, die vielleicht verteilt werden, verschickt werden. Und dieses Wissen teilen oder im Englischen Knowledge Sharing, das impliziert ja gleich viel mehr so Interaktion mit Menschen, Communities, Treffen. Veranstaltungsformate fürs 21. Jahrhundert, hast du es, glaube ich, mal genannt, ne?
Genau.
Da ist jetzt was, wo man so langsam sieht, dass KI anfängt, sich sowohl in so Community-Plattformen einzubetten, als auch in Veranstaltungen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel am KIT in Karlsruhe Ansätze, wo du sagst, du bettest so eine KI als Sidekick in Fachkonferenzen ein und lässt die mal einen Faktencheck machen oder lässt mal Vorträge zusammenfassen. Das hat man bei der Learners Convention dieses Jahr auch gemacht. Können wir in Shownotes mal verlinken, wo man das sieht.
Mhm.
Ja, und aber halt auch so generell in die Verteilung im Sinne von, ich gebe halt Content weiter, den jemand anderes in seine KI geben kann und dann mit der interagieren kann.
Mhm.
Also so wie ich früher vielleicht ein PDF-Paper verschickt habe zu irgendeinem Thema, sage ich hier, nimm dieses File, lade es in dein Copilot, Gemini, ChatGPT, was auch immer, und dann kannst du dem Fragen stellen. Und das merke ich, wenn hier Leute sind, Podcast-Workshop, wenn wir so ein kleines Mischpult vor uns stehen, dann haben die irgendwie Fragen dazu. Früher hätte ich ihnen halt die PDF-Bedienungsanleitung gegeben und heute gebe ich ihnen eine Datei und dann können sie genau die Frage, die sie haben, in ihrer KI stellen und kriegen dann die Antwort, was kann ich hinten an dem Zweier USB-C-Port anschließen und wo ist im Menü die Einstellung.
Ja.
Und da bin ich viel, viel näher dran an der Information, die dann bei mir zu wissen wird, als früher, wo man so gedacht hat, naja, jetzt habe ich zwar einen Videorekorder gekauft, aber die Bedienungsanleitung ist so dicht, die lese ich eh nicht durch. Ich probiere erst mal aus. Genau. Ne? Ja, erst mal näher an dem, was habe ich eigentlich für ein Problem, was will ich wissen. Ja.
Wobei mir jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, das ist ein relativ profanes und ich auf der anderen Seite glaube ich, kenne es so ziemlich alle, wenn sie in größeren Organisationen arbeiten. Wobei es spielt auch gar keine Rolle, man kann das auch übertragen auf das persönliche Leben. Es ist halt das Stichwort des Informationsflut, ne? Und da ist halt die Frage, ob man, was ja schon eigentlich passiert, ne, hat Vor- und Nachteile, also bei YouTube oder so, dass du ja Dinge angeboten bekommst und andere Dinge schon mal automatisch aussortiert werden, ne? Die du gar nicht siehst, weil die große Menge an Content sonst gar nicht mehr überschaubar wäre für dich.
Ja.
Ich hatte letztens mit jemandem einen Diskurs, wo es auch wieder so drum ging, oder wo wir auch das festgestellt haben, dass es auf der Seite der potenziellen Informationsempfängerinnen und Empfänger so ist, dass es da sehr, sehr, sehr heterogene Bedürfnisse gibt. Die einen, denen ist das alles zu viel, den anderen ist zu wenig, ja. Und ob man da nicht auch, wenn man so bestimmte Grundeinstellungen irgendwo mal machen könnte, sagen kann, hier, es gibt hier so ein Fundus aus Informationen, die wir grundsätzlich in einer Organisation zur Verfügung stellen. Und die jeweiligen Mitglieder dieser Organisation entscheiden halt einfach, nach was das gefiltert wird, in Anführungsstrichen. Das ist
wie eine Bibliothek. Ich stelle viel rein.
Genau.
Und du entscheidest, nimmst du ein Buch aus oder musst du
20. Also du kannst auch sagen, mich interessiert das nicht. Ich will, also im Prinzip, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, so kommunikationswissenschaftlich betrachtet, rede ich da von Push. Also Pull bist du ja sowieso immer selbst für verantwortlich. Ne?
Ja.
Da hast du diesen riesen Fundus und musst dich da halt selber drin zurechtfinden. Hoffentlich ist er gut strukturiert oder die Suche ist gut. Aber ich rede nicht von Pull, sondern von Push. Mhm. Ne? Bei Push-Kommunikation ist halt die Frage, wie maßgeschneidert ist der Inhalt für die jeweiligen Personen oder Zielgruppen. Und da ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied. Fällt mir jetzt gerade ein, dann geht es nämlich nicht mehr um Zielgruppen, sondern dann geht es um Individuen. Und das könnte nochmal extrem helfen an der Stelle.
Da fällt mir ein Muster auf, das war bei mir schon vor KI so, wo man gemerkt hat, du hast das Stichwort Informationsflut gehabt. Ich habe angefangen, YouTube-Kanäle oder Newsletter oder Podcasts oder so zu abonnieren, nicht um sie zu lesen oder anzuschauen, weil das war viel zu viel.
Genau.
Sondern nur, um sie bei mir in der Suche zu haben. So, dass wenn ich nach einem Thema mal gesucht habe, die hochpoppen. Ja, und das jetzt weiter gesponnen in Richtung KI. Ich habe zum Beispiel einen Mechanismus, der über die Newsletter, die ich abonniert habe, mir einen monatlichen Bericht gibt. Und da ist so ein Kontextfile von mir drin, wo drin steht, womit beschäftige ich mich und was interessiert mich. Und dann kriege ich quasi einen Bericht, der zusammenfasst in diesen 20 Newslettern.
Ja.
Hier tauchen neue Themen auf. Hier ist was, das könnte für dich da relevant sein. Und dann kannst du zielgerichtet in eine Newsletter reinschauen oder ein YouTube-Video reinschauen, weil du das alles ja gar nicht mehr konsumieren kannst. Auch so Fachkonferenzen. Viele fangen jetzt an, alles auf YouTube zu stellen, die Aufzeichnung, was erstmal gut ist. Aber du kannst ja nicht irgendwie, wenn so eine Microsoft-Konferenz zu Ende ist, dir 400 Stunden Video anschauen. Ne?
Genau.
Das geht überhaupt nicht.
Also das ist so generell einfach eine ganz, ganz große Chance und auch Notwendigkeit, also ein Riesenbedarf, aus den immer stärker anwachsenden Fundus an Informationen, an Fachinformationen einfach da zu schürfen. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck sogar.
Mhm.
Ja, dass man das, was man sinnvollerweise braucht, und da wird es dann auch schon wieder interessant, ne? Weil du hast, wenn du einen fragst, sagst, ja, dies und jenes brauche ich, ja, diese Barriere zu brechen, dass dich auch mal einer antießt und sagt, könnte das nicht auch für dich interessant sein? Da hast du jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Da sehe ich auch eine große, dann sind wir vielleicht sogar schon bei der Nutzung,
ja.
Da sehe ich eine große Chance drin, einfach als Hilfe, dass mir die KI mal so von der Seite, so als Sidekick, wie du gerade gesagt hast, zuruft, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht,
genau,
dass dieser Aspekt für dich, für deine Arbeit, für dein Leben auch relevant sein kann, ja, mhm, weil, meine ich, beobachte das ja bei mir selber, ne, man bewegt sich da einfach in seinen etablierten Pfaden, auch wenn man sich anmaßt, was ich so ein bisschen schon tue, dass ich also über den Tellerrand hinausblicke, aber das ist natürlich eigentlich völlig bizarr zu glauben, dass man da alles erfasst, das geht gar nicht, ne? Und dass man einfach auch über KI Hinweise bekommt und vor allen Dingen, und das ist für mich eigentlich nochmal das Entscheidende, und da könnte ich mir vorstellen, dass KI auch nochmal hilft, dass die nicht einfach sagt, ja, das könnte doch interessant für dich sein, sondern das auch noch begründet. Mhm. Ja, also nicht nur immer so die Entscheidung, das ist im Prinzip so wie Management auch, ne? Die Manager, Angela Merkel hat immer erzählt, was sie jetzt entschieden haben in Corona, hat es aber nicht begründet.
Ja.
Ja, und das ist halt schlecht. Und genauso erlebt man das ja auch immer wieder in Organisationen, in Firmen, dass bekannt gegeben wird, ja, wir machen das jetzt so und so, aber nicht warum.
Ja.
Und dann ist das nämlich anschlussfähiger. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach so einen Sidekick kriege und sage, hier beschäftige ich mal mit dem Thema. Aus meiner Sicht ist das aus dem und dem Grund hilfreich für deine Tätigkeiten oder für dein Leben. Ja, wir müssen ja gar nicht unbedingt immer nur im professionellen Bereich uns das die Anwendung von KI vorstellen. Dann kann das extrem hilfreich sein.
Da sind wir gerade auch an einem spannenden Kipppunkt in Anführungszeichen. Also so das große Thema dieses Jahr in KI ist ja Agentic AI, also KI-Agenten. Mhm. Jetzt ohne da zu tief einzutauchen, was da ja der Unterschied ist, so wenn ich einfach so ein ChatGPT oder sowas habe, das ist ja immer reaktiv. Also das heißt, ich muss da hingehen.
Genau.
Das heißt, ich muss bewusst sagen, okay, da habe ich was, da könnte mir eine KI helfen. Dann gehe ich da hin, schreibe was rein, dann kommt was zurück. Und bei diesen autonomen Agenten ist es ja so, dass die, wie der Name sagt, autonom agieren können. Also da könnte man sich Szenarien vorstellen, wo du sagst, du hast dir vorgefertigt eine Liste Top 10 Wissensmanagement-Bücher und dann schreiben dich ständig Studenten an und sagen, ja, welche Literatur gibt's, und das schickt die immer raus. Und die KI sagt dann irgendwann mal, Moment mal, da ist letztes Jahr aber was rausgekommen, das ist was ganz Neues. Das kennst du ja vielleicht noch gar nicht. Ich habe dir hier mal eine Zusammenfassung gemacht.
Ja.
No, und das ist, weil wir jetzt bei Wissensnutzung sind, es gibt im Harvard Business Review gibt's so einen schönen Artikel, der heißt irgendwie so sinngemäß, where should companies start to use AI oder so in die Richtung, also wo sollte man anfangen?
Mhm.
Und die machen so eine Portfolio-Matrix auf, nennen das Framework, was sie gebaut haben, heißt WINS Framework, und WINS steht für Words, Images, Numbers and Sounds.
Mhm.
Und die zwei Achsen sind sozusagen, wie viel Prozent deiner Arbeit besteht aus WINS-Arbeit, also wenn jetzt einer, was weiß ich, Artikel schreibt die ganze, ja, Zeit oder Bilder macht, ein Fotograf ist oder so, dann hast du da halt relativ viel. Und die zweite Achse ist, wie viel Prozent deiner Arbeit ist digitalisiert?
Mhm.
Also das heißt, ein Softwareentwickler ist, der schreibt halt ganz viel Text, Code. Quelltext. Da ist alles digitalisiert, weil das vielleicht sogar auf GitHub stehen hat.
Mhm.
Ja, und dann hast du quasi diesen obere rechten Quadranten, den nennen sie in the Crucible. Also da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren alles auf links drehen.
Mhm.
Und umgekehrt den unteren linken Quadranten nennen sie on the balcony, also da kannst du, mhm, dich am Balkon ein Glas Rotwein stellen und dem Treiben erstmal zuschauen.
Mhm.
Und ich finde, bei Wissensnutzung, ich bin selber großer Fan von prozessorientierten Wissensmanagement, ne, zu sagen, was sind eigentlich diese ganzen Tasks, die ich da tue,
mhm,
und das mal mit sowas zu durchleuchten und, mhm, zu sagen, wo habe ich viel Wins, wo ist, mhm, viel ohnehin digital, und dort überall sozusagen in die Wissensnutzung das einzubauen, das, mhm, finde ich hochgradig, mhm, spannend und auch ein riesen Hub für entweder Automatisierung, wo man sagt, mhm, da kann vielleicht eine KI mit ein bisschen draufschauen, was komplett übernehmen.
Mhm.
Automation oder Augmentation wäre halt der andere Weg zu sagen, da kann es mir zumindest stark helfen bei dem, was,
ja,
ich tue.
Ja.
Und solche Systematiken Leuten zu vermitteln, ne, finde, mhm, ich, die, da hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten im Wissensmanagement gemerkt, es gibt ja immer noch viele Wissensarbeiter, die keinen Taskmodel irgendwie rauslegen können, mhm, sagen, das sind meine Rollen, das sind meine Aufgaben, ne, sozusagen diese Hausaufgaben jetzt nachzumachen, mhm, und da halt ein Raster zu haben, um sehr gut auch KI einbetten zu können.
Ja, ja.
Genau, dann haben wir die Bewahrung als nächstes.
Mhm.
Da könnte ich vielleicht berichten. Wir haben so im Wissenstransfer und Wissensbewahrungsbereich machen wir schon sehr lange diese Expert-Debriefings, wo ja eigentlich immer schon ein Problem war, dass du ja sehr viel Wissen, gerade wenn Nachfolgende nicht da sind, in irgendeiner Art und Weise kodifizieren musst.
Ja.
Also das heißt, man identifiziert in der Historie relevante Ereignisse, bei den Aufgaben, bei den Wissensgebieten. Und dann entsteht halt oft einfach eine Hausaufgabe für den Experten, Sachen zu dokumentieren. Und da hat man jetzt im, letztes Jahr war das mit, ich glaube Anfang letzten Jahres ging das los, so ein Projekt mit einer Firma, das sind alles so ehemalige Siemens-Großprojektleiter, die halt so jeder 30 Jahre Erfahrung haben. Der Älteste war, glaube ich, 78, der Jüngste war irgendwie Ende 50. Und die im Kern sagen, ja, letztendlich in den 30 Jahren passieren eigentlich in den Projekten immer die gleichen 15 Sachen.
Ja.
Und da ist es halt wichtig, wenn man Neuen das beibringt, ihnen auch die Geschichten zu vermitteln und die mal rauszuschälen. Ne? Und da, wo man halt früher gesagt hätte, man macht eine Wissenslandkarte, man identifiziert das und dann kriegen die Hausaufgaben Sachen, Dokumente rauszusuchen, was aufzuschreiben, hat man jetzt eigentlich viel eher so ein Setting, wie wir das hier im Podcasting machen. Also die sind halt, zum Einstieg waren die 2 Tage bei uns und jetzt in so Abständen immer tagesweise. Wir machen quasi mit 3 mehr oder weniger Podcast-Tischstationen so einen Barcamp-Plan, wo du sagst, du hast so 30-40 Stunden-Slots und die Themen heißen dann, was in Projekten immer schief geht, internationale Zusammenarbeit, Umgang mit schwierigen Kunden, Pitfalls in der Angebotsstellung und so weiter, Tipps und Tricks für Verhandlungen. Und dann können die halt Die sprechen einfach darüber. Die finden super, dass sie am Tisch sitzen. Jeder kann seine War Story rauspacken, noch was erzählen. Und du hast halt im Hintergrund, steckst du das in die KI, transkribierst es, lässt es zusammenfassen, machst da auch eine Dokumentation draus. Also in deren Fall war so das initiale Dokument, war so ein 189-seitiges PDF. Das finden dann oft die Auftraggeber cool. Das finde ich auch so zum Sehen spannend. Aber das, was noch viel spannender ist, dass du das halt hinterher in deiner eigenen KI hast. Dann kannst du sagen, jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter, der hat die und die Vorkenntnisse, der soll jetzt in Zukunft Kraftwerksprojekte in Indonesien machen. Erstell mir mal einen Einarbeitungsplan für den. Oder erstell mir mal, ich muss das und das Angebot für den Kunden im Oman schreiben.
Ja.
Erstell mir mal und die Situation, erstell mir mal ein Angebotsschreiben und jetzt brauche ich es aber auf Arabisch. Und das ist so diese, eigentlich die Kombination aus, ich bewahre etwas, ich habe einen Mechanismus, wo ich mir viel leichter tue, so wie du vorhin gesagt hast, ne, es geht eigentlich darum, die Menschen zu identifizieren und man hat die Kommunikation zwischen den Menschen und die KI leitet daraus digitale Spuren ab und ohne einen großen sowieso Lessons Learned Workshop und ich schreibe ein riesen Projekt, habe ich aber trotzdem das in der digitalisierten Form.
Ja.
Das finde ich ein super spannendes Anwendungsfeld. Also ob du zum Bewahrungsthema...
Also es geht genau in die Richtung. Also eigentlich kann ich das nur unterstreichen, was du sagst. Es kann helfen, diese Situation zu überbrücken, wenn jetzt ein Wissensnehmer gerade nicht zur Verfügung steht. Oder vielleicht auch gar nicht mehr in der Form es ein Wissensnehmer in der Zukunft gibt. Also wenn es so Fälle gibt, dass jemand eine Organisation verlässt, da Aufgaben und Funktionen hatte, die in der Form nicht mehr weitergeführt werden oder halt in anderer Form oder auch nur, also wo es halt nicht so diese 1-zu-1-Situationen gibt und auch keinen Überlapp gibt, ja, also zeitlichen, sodass der eine den anderen einarbeiten kann. Das ist halt an der Stelle quasi so zum Parken in Anführungsstrichen halt hilfreich. Und der zweite Aspekt, den kann ich auch nur unterstreichen, was du so gesagt hast hier, dass man eine Datenfundus hat für die KI, um damit auch in Zukunft zu arbeiten. Also jetzt nicht nur einmal so für diese Transferleistung, sondern immer wieder damit arbeiten, weil das ja geronnenes Wissen ist, in Anführungsstrichen, ja. Und das kann man ja tagtäglich in der betrieblichen Praxis zur Anwendung bringen. Und sollte man auch. Sonst wäre es eigentlich vergeudete Ressource.
Und du kriegst halt, finde ich, die Kombination aus. Was ja immer schwierig ist, wenn du was aufschreibst, ist so diese ganze, ich könnte jetzt so neudeutsch sagen, das Storytelling, ne? So die Emotionen und wenn im Projekt was schief läuft, dann wird es erzählt und ist dramatisch.
Ja.
Ne? Also du hast halt dadurch auf der einen Seite das Audio nochmal als Quelle und könntest dann sagen, die KI antwortet dir was und du hast, so wie du bei ChatGPT dann oft so Webseiten als Quelle unten hast, kannst du dann reinhören und genau hören, was hat der Experte denn bei Minute 38 in der Session gesagt. Und was wir halt oft als Thema auch noch haben, ist, dass du von Experten, sagen wir früher in der Zeit, wo die Leute noch Ordner hatten und du sammelst mal so die Schlüsseldokumente zusammen, dann sah das so ein bisschen aus wie so ein Studentenbudenumzug. Du hattest dann so Umzugskisten mit Ordnern und Papieren. Heute ist das alles digital. Aber wenn du halt hunderte Dokumente von jemand hast, da kann ja ein neuer Mitarbeiter auch, der fängt ja nicht an, die von A nach B durchzulesen.
Ja.
Und wenn du das nicht, gut, jetzt hat man früher mit den Experten immer noch gesagt, man muss dann so identifizieren, was sind da wichtige Kapitel, ne, und so ein bisschen wie Leute so Kleber reinmachen, ne, dass man die halt referenzieren kann. Aber jetzt kannst du halt sagen, du hast 2000 Schlüsseldokumente, du bearbeitest ein bisschen vor und steckst die in die KI mit rein und dann kommt der neue Mitarbeiter mit irgendeiner Frage und stößt dann da drauf, das ist eins von den vielen Dokumenten, da wusste er vielleicht gar nicht, dass er die vom Vorgänger geerbt hat.
Ja.
So ein bisschen wie man in der Suche auf irgendwas stößt, aber die KI bettet es für mich halt gleich in den entsprechenden Kontext mit ein.
Ja.
Genau, und der letzte Baustein ist die Wissensbewertung. Das ist vielleicht der Baustein, wo ich so am wenigsten so ganz konkrete Ansatzpunkte habe.
Die Frage ist ja, was heißt jetzt Bewertung? Ne? Du kannst natürlich, also geht es jetzt hier darum, Euro und Cent zu berechnen, ja, und wobei da haben wir halt die Diskussion, die wir schon immer wieder hatten mit diesen Modellen, wo du nicht weißt, wie dann die Ergebnisse zustande kommen, ja, und also da gibt's ja, da gab's ja total abgefahrene Geschichten, wo du immer wieder Zahlen abliefern solltest für ganz bestimmte Knowledge-Items. Und dann hat man das in die Blackbox reingeworfen und dann kam hinten 42 raus. Als
du gehst jetzt mehr so in Richtung so monetäre.
Ja, weil ich sehe das halt einfach unter dem Aspekt, weil das ist das, was in Firmen häufig, also das ist häufig, das haben die halt am liebsten, ja. Wenn du sagen kannst, hier, wir machen dies und jenes und das bringt den und den Nutzen, den kann ich in was weiß ich, also es muss jetzt nicht Euro sein, aber was weiß ich, Marktanteilsteigerung oder was auch immer, ja. So wichtige KPIs, Umsatzsteigerung, Return on Investment, was weiß ich alles, was es da so schöne KPIs halt gibt. Also die Controller dieser Welt, die das eben im Blick haben. Und das halte ich halt für schwierig, weil das auch schon bei diesen Ansätzen, die ich ja schon so angesprochen habe gerade, halt auch problematisch ist, wenn du nicht weißt, wie das zustande kommt. Ja, also die halt, also solche Lösungen halte ich für hochproblematisch, wenn die wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass die kommen werden, bin sogar ziemlich sicher, dass die kommen werden, da würde ich aber wirklich die Finger von lassen. Was ich halt schon wieder spannender finde, dann komme ich ja schon wieder zu dieser Geschichte von vorhin, wo man so mit Szenarien arbeitet, ja, weil bewerten kann ja auch qualitativ sein. Und das halte ich eigentlich für den wichtigeren, besseren Ansatz, ja, dass man da eben verschiedene Dinge miteinander vergleicht, verschiedene Szenarien miteinander vergleicht, um zu sagen, und dann sind wir auch wieder bei den Begründen. Also es zählt für mich halt wirklich ganz entscheidend, und da verspreche ich mir sehr, sehr viel von künstlicher Intelligenz, dass nicht nur einfach gesagt wird, lauf rechts rum, sondern eben auch die Begründung liefern. Und die muss halt stichhaltig sein, ja. Und natürlich musst du dann auch aus dem jeweiligen Feld deinen menschlichen Experten über diese Begründung nochmal gucken lassen, ob die wirklich stichhaltig ist. Ja. Weil diesen Schritt musst du immer noch machen. Ja, also das hat mich der Andreas da
Human in the Loop ist immer wichtig.
Genau. Also das ist definitiv immer, also das ist Pflicht, ja.
Also es gibt, finde ich, Aufgabenbereiche, wo man dann so viel Vertrauen in das System hat, dass man es nicht mehr tut. Ich habe das gemerkt bei dem Übersetzungsdienst DeepL zum Beispiel. Da hat man am Anfang auch so eine Deutsch-Englisch-Übersetzung immer noch mal drüber gelesen.
Ja, ja.
Man war dann irgendwann mal an dem Punkt, wo man gesagt hat, einem fällt da nie mehr irgendwas auf.
Ja, man, also das ist dann eher so, also ich glaube dann, was einem auffällt, sind dann so Stilfragen. Ja,
ja, genau, ja, das ja.
Aber
nicht so dieses, es halluziniert oder übersetzt was völlig falsch.
Also ich benutze DeepL häufig und also mir fällt dann halt manchmal auf, also sind schon so Interpretationsgeschichten, ne, weil halt Deutsch, also meistens machen sie es richtig, aber es gibt so Ausnahmen, mir fällt natürlich jetzt Bob nichts ein, aber also es ab und zu, aber es ist auch jetzt nicht kritisch in der Regel dann, was rauskommt. Also insofern, das ist inzwischen so gut und da auf diesen Übersetzungstools basieren ja inzwischen ganze Branchen, ja, weil die ja, das einfach.
Man kann sagen, das Übersetzungsproblem ist gelöst.
Ist tatsächlich.
Bubblefish.
Genau, den gibt's. Also ohne Witz, ich habe vor 2 Jahren war ich im Urlaub auf einer spanischen Urlaubsinsel und wollte in meine Ferienwohnung. Die Vermieter waren Spanier, ein älteres, also ein Rentnerpaar, die konnten kein Englisch, kein Deutsch, nix, ne? Wir standen nebeneinander. Und haben über die App, über die ich das gebucht habe, haben wir uns ausgetauscht. Ne? Wir standen nebeneinander, wir haben uns nicht verstanden. Die haben auf Spanisch das da eingetippt. Ich habe es dann auf meinem Display gesehen. Genau. Und das hat super funktioniert. Ne? Also das sind so Dinge, das muss man echt sagen. Genau, der Babelfitch, den gibt's inzwischen.
Ja. Kommen wir mal, wir hatten ja den Manfred als Wissensbilanzexperten mal da im Podcast auch. Den können wir mal einladen und mal schauen im Wissensbewertungsbereich, in welche Richtung die da vielleicht denken.
Ja, also ich würde, also da bin ich halt, mein Wissensbilanz ist für mich natürlich so insofern eine Herzensangelegenheit, weil ich die jetzt schon sehr, sehr lange betreue und einfach da, den Eindruck habe, dass man an der Stelle im Kern, also der Kern der Wissensbilanz, Made in Germany muss man ja noch dazu sagen, ist der Dialog zwischen Menschen. Ja, da kann man sich drüber Gedanken machen, wie man über Sidekick durch KI noch was verbessern kann und vor allen Dingen natürlich beim Transkripieren, bei der Zusammenfassung der Argumente, da auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde nie im Leben, also da kann man mich dann auch, was weiß ich, irgendwie so verknöcherter Denkweisen bezichtigen, aber ich würde nie im Leben es zulassen, dass man eine Wissensbilanz Made in Germany nur noch mit KI durchführt, also, sondern es müssen Menschen physisch zusammengebracht werden in diese Dialogsituation. Die müssen nach ganz bestimmten Kriterien ausgewählt sein, weil das ist der Kern der Methode. Und die ist so gut, habe ich einfach immer wieder bestätigt bekommen in meinem Berufsleben, dass man diesen Kern nicht antasten sollte. Aber wie gesagt, diese Sidekick-Aspekte und auch gerade das Dokumentieren und Zusammenfassen, ja, das Transkripieren und auch das Zusammenfassen, das ist eine so anstrengende Aufgabe. Ich habe es erst letztens wieder mal gemacht. Ich weiß, wovon ich spreche.
Ja.
Wenn man und dann ist natürlich auch so, du musst das durchlesen danach. Ne? Du kannst es nicht so einfach in die Druckerei geben. Aber es ist so eine wahnsinnig aufwendige Arbeit, ja. Und du hast, für mich ist das immer so die auch mit ChatGPT insgesamt, wenn es um Texte geht, das ist wie beim Künstler, du hast mal so die grobe Form und dann bist du halt eben als Bildhauer oder was auch immer, du machst dann halt die Kleinigkeiten, die und korrigierst da vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle und machst dann aber rund und so, wie es eigentlich sein soll. Aber du musst halt nicht mit irgendwie so auf also bei Null anfangen. Das ist eigentlich das Vorteil.
Jetzt waren wir ja ziemlich tief so in dem Thema Wissensbewertung, Bewertung des Wissens selber. Was ich noch ganz spannend finde, vielleicht als letzten Punkt, in dem Probstmodell ist ja das Bewertungskästchen mit dem Zielkästchen verbunden.
Ja.
Ja, und man kann das auch aus der Perspektive sehen, man bewertet, ob man das Ziel erreicht.
Richtig.
Hat. Und da finde ich in vielen Wissensmanagement-Ansätzen eine Schwachstelle, dass du schon du triffst dich, machst eine Vision, machst eine Wissensmanagement-Strategie. So, dann fragt man ein halbes Jahr später mal nach. Habt ihr denn Maßnahmen ergriffen? Kontrollt ihr die?
Ja.
Schau dann ein Jahr später, ob die auch umgesetzt worden sind. Und ich glaube, das ist nicht Wissensmanagement-inhärent. Das hast du in vielen Themen, dass man irgendwie nach einem Jahr oder 2 Jahren einen Wiederholungsworkshop macht und dann feststellt, oh, das hatten wir ja schon mal. Warum hatten das gar keine aufgegriffen?
Ja.
Und da, finde ich, merkt man jetzt, mit diesen LernOS-Leitfäden, da gibt es ja auch immer so ein Grundlagenkapitel und dann kriegst du so wochenweise so Cutters, so Übungen.
Ja.
Und du kannst halt in Tools wie ChatGPT jetzt sagen, hier ist der Leitfaden, ich will den durcharbeiten, bereite mir jede Woche am Montag ein kleines Quiz vor, was das Grundlagenwissen abtestet, führe mich durch die Aufgaben und vor allen Dingen schick mir eine E-Mail, die mich immer Montag früh um 9 erinnert dran. Und diese Triggerfunktion finde ich für die Bewertung super wichtig, dass du regelmäßig dieses Maßnahmen-Tracking, Maßnahmen-Controlling, was super langweilig klingt, wo jeder sagt, naja, klar muss man das machen, dann schaust du aber in die Praxis, da wird es halt oft nicht gemacht. Na, und da, denke ich, kann KI auch eine große Rolle spielen. A, zu prüfen, wird's gemacht und B, dann auch zu sagen, ja, woran hängt's denn? Fehlt noch Information? Müssen wir es irgendwie anders machen? Ne, da sehe ich eigentlich auch ein großes Potenzial.
Ja, Maßnahmenmanagement.
Maßnahmenmanagement, genau.
Ja.
Sehr schön. Also dann würde ich sagen, wir tun in den Shownotes auf jeden Fall einen Ort verlinken, wo alle, die jetzt, wir haben ja gesagt, das ist natürlich nicht umfassend, was wir jetzt gesagt haben, sondern unsere subjektive Perspektive. Jeder mal beisteuern kann, was er oder sie meint, wo KI noch helfen kann. Vielleicht schaffen wir es sogar auf dem Knowledge Camp.
Wollte ich gerade sagen.
Live-Podcast-Session irgendwie.
Genau das wollte ich gerade. Also Telepathie. Also, so weit ist die KI noch nicht, aber also unsere beiden, unsere telepathischen Fähigkeiten.
Wirst du in Berlin sein?
Weil ich werde auf jeden Fall in Berlin sein.
Okay, aber dann könnte man trotzdem eine
weil, Podcast-Session machen. Weil ich das Signal bekommen habe, dass es auf jeden Fall sogar gewünscht ist, dass wir da alle hingehen. Und deswegen werde ich da vor Ort sein. Und da denke ich, können wir das auf jeden Fall machen. Und es wäre halt auch interessant, mal vielleicht auch eine Session zu machen, wo man eben darüber spricht, vielleicht auch basierend auf dem heutigen Podcast, dass man da mit Leuten spricht, was sie noch für Gedanken haben und vor allen Dingen, ob es sogar schon Anwendungen gibt, Lösungen gibt von den Dingen, von denen wir jetzt, oder von denen ich jetzt zumindest mal so rumfantasiert habe. Ja. Und das fände ich nochmal sehr, sehr spannend.
Dann nehmen wir natürlich einen KI-Sidekick dann mit rein in die Session. Alles klar, damit würde ich sagen, Mittagessen steht vor der Tür, machen wir es fast zu. Ade.
Genau, ade.